Thüringer Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Thüringer Live. Nur auf UE24TV.
Unglaubliche 1000 Tage Krieg herrschen mittlerweile in der Ukraine. Am 24. Februar 2022 greift Russland das bis dahin unabhängige Land an und übt derzeit bis heute nahezu terroristisch anmutende Raketenangriffe und Attacken auf das Land aus. Starke Unterstützung kommt aus dem Westen. Nicht nur die USA, sondern vor allen Dingen Europa stehen Seite an Seite mit der Ukraine in einem Kampf, um die Unabhängigkeit des Landes zu bewahren. Heute wollen wir auch hier auf UE24TV diesem Thema einen Schwerpunkt widmen und haben uns da Helmut Brandstätter ins Studio eingeladen. Herzlich willkommen, Helmut Brandstätter, EU-Abgeordneter von den NEOS, aber auch der Obmann der Freundesgruppe mit der Ukraine. Ich freue mich, dass Sie Zeit gekommen haben, zu uns zu kommen.
Danke für die Einladung, Frau Fröhlich.
Herr Brandstätter, jetzt ist es bereits unglaubliche 1000 Tage her, seitdem die Ukraine unglaublichen Terror, Angriffe und Krieg jeden Tag erlebt. Das Land ist zu 70% zerstört, wenn nicht sogar noch mehr. Wie sehen Sie die aktuelle Situation? Hätten Sie sich jemals gedacht, dass dieser Angriffskrieg so lange dauern kann und wird?
Weil Sie das ansprechen, das Thema Freundschaftsgruppe mit der Ukraine. Ich war da der Obmann mit dem Ausscheiden aus dem Nationalrat natürlich nicht mehr. Das ist jetzt die Beate Meinl-Reisinger. Aber wir hatten an dem Tag, an diesem 24. Februar 22, den ukrainischen Botschafter rein zufällig zu Gast, langfristig schon eingeladen in der Freundschaftsgruppe. Und er hat damals den historischen Satz gesagt, wenn wir die ersten 3-4 Tage überleben, dann können wir diesen Krieg auch gewinnen. Das heißt, er hat damals, was ich habe es in dem Moment nicht verstanden, was er damals gesagt hat, wenn es Putin nicht gelingt, den Präsidenten zu ermorden, was ja ein Plan war, eine neue Staatsführung einzusetzen, eine neue Militärführung, dann werden wir uns wehren. Und ich war einen Monat vorher, war ich in Kiew mit anderen Abgeordneten und habe mit sehr, sehr vielen Leuten gesprochen, vom General, Unternehmer, Politikerinnen, Olga Stefanischina, die stellvertretende Ministerpräsidentin. Und alle haben sie mir gesagt, wenn Putin angreift, wir hoffen, dass es nicht tut, aber wenn er angreift, werden wir kämpfen, 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 er wird keine Chance haben. Das heißt, das Bewusstsein in der Ukraine, wir müssen uns gegen Putin wehren, war zu dem Zeitpunkt schon stark da, weil es sind jetzt 1000 Tage Vollangriff, aber vorher schon, seit 2014, mordet Putin ja im Osten der Ukraine. Und wir hatten heute bei einer Pressekonferenz eine junge Frau, die damals geflüchtet ist, 2014, nach Kiew und dort wurde sie wieder bombardiert und dann ist sie weiter geflüchtet und ich kenne andere Leute, die auch dieses Schicksal haben. Also es sind diese 1000 Tage Vollangriff der Ukraine, Terror überall im Land, aber der Krieg geht seit 2014 und wenn man dort ist, wenn man die Zerstörungen sieht, also vor allem überall zerstörte Schulen, zerstörte Infrastruktur, dann ist klar, es geht nur um Terror, es geht um das Zerstören des Landes, weil Putin diesen Irrsinn hat, dass er die Ukraine beherrschen will, um Europa dann noch weiter zu bedrohen.
Weil Sie jetzt schon 2014 ins Spiel geworfen haben mit der Annexion der Krim, hat Europa da vielleicht ein bisschen Mitschuld daran, dass dieser Konflikt so eskalieren konnte, weil man zu spät gehandelt hat, zu spät sich ganz klar positioniert hat und auch die Ukraine unterstützt hat. Wir sind doch fast ein Jahrzehnt vergangen. Man hätte handeln können.
Vor kurzem wieder eine Dokumentation aus dem Jahr 1938 gesehen, wo die Briten gehofft haben, wenn sie dem Hitler immer wieder nachgeben, Appeasement, ja, Peace in our time, wie Chamberlain gesagt hat, dann wird der Aggressor schon irgendwann Ruhe geben. Genau denselben Fehler hat Europa und Amerika 2014 gemacht. Also wenn wir nur eine Ruhe geben und ein paar Sanktionen nur machen, dann wird Putin auch eine Ruhe geben. Das Gegenteil ist der Fall. Er hat aufgerüstet, um dann eben diesen Vollangriff auf die Ukraine zu starten. Deswegen die Sanktionen. Scharfe Sanktionen hätten wir viel früher einführen müssen. Und wenn der Herr Groß hier sitzt und immer dann auch noch lächelnd, als ob das lustig wäre, auch noch lächelnd irgendwie dahin redet, ja, die Sanktionen wirken nicht, dann sagt er einen völligen Unsinn. Nein, die Sanktionen wirken. Auch das Militär merkt es nur. Leider werden sie auch von unseren Unternehmen in Europa umgangen. Und ich wundere mich wirklich und bin sehr traurig, dass es offenbar Leute gibt in Europa, die also Blutgeld verdienen wollen, die mit dem Morden Putins Geld verdienen wollen. Und deswegen sage ich dann, wir müssen die Sanktionen verschärfen. Und ich bin auch dafür, dass wir die Sanktionen verschärfen gegen alle Personen, die hier leben. Die Tochter vom Außenminister Lavrov, ja, und die ganzen Oligarchen, die haben hier ihre Villen, die haben ihre Yachten, ihre großen Autos. Tun wir die auch sanktionieren? Ich will die alle hier nicht sehen. Nämlich den Putin bejubeln, der Menschen ermordet und hier aber die Demokratie, die Freiheit unseren liberalen Westen genießen, das geht sie nicht aus.
Jetzt haben Sie schon angesprochen, die wirtschaftliche Komponente von dem Angriffskrieg. Jetzt steht Russland wirtschaftlich aber derzeit sehr gut da, während Europa hingegen immer wieder zu kämpfen und zu schnaufen hat.
Das stimmt
wie,
eben nicht.
Da wollte ich gerade fragen, wie muss man das differenzieren? Ja. Ist das jetzt die Kriegspolitik, die sich auf die Rüstung positiv wertet? Sind das die Zahlen, die wir hier positiv wahrnehmen? Oder wie kann man das werten, was Russland sagt, dass sie eben ihre Beziehungen zu China verstärkt haben, hier neue Märkte eröffnen, dass die Beziehungen zu den kriegsstarken stärker sind denn je, aber auch zu Indien. Wie würden Sie das werten?
Also das Erste ist einmal, Russland wird eine Kolonie Chinas, weil sehr vieles kann Putin gar nicht mehr entscheiden, er braucht China dafür. Zweitens, wäre er stark, müsste er nicht inzwischen 12.000 Koreaner, Nordkoreaner holen, um zu kämpfen und auch sich Waffen aus dem Iran etc. zu besorgen. Das heißt, natürlich wirken die Sanktionen und die russische Wirtschaft ist schwach. Man darf nicht vergessen, Russland hat eine enorme Inflation. Ja, es wird dort nicht mehr investiert, weil die Zinsen bei 27%, glaube ich, inzwischen liegen. Die Inflation ist enorm. Die Leute merken es schön langsam. Und deswegen sieht man, natürlich sind die Sanktionen erfolgreich. Wir müssen sie verschärfen.
Jetzt haben wir das heute auch von Volodymyr Zelensky gehört, der vor dem EU-Parlament eine Rede gehalten hat. Er hat sich sehr stark dafür bedankt, dass man hier Seite an Seite gekämpft hat und eben geholfen hat, Widerstand leisten zu können. Aber doch zeitgleich ein paar Forderungen aufgestellt, unter anderem, dass man eben weitere Sanktionen auf Russland setzt. Was könnten das für Sanktionen sein, die Wladimir Putin tatsächlich unter Druck setzen?
Also erstens, wie gesagt, die Sanktionen müssen ernsthaft sein und es darf nicht umgangen werden. Da muss wirklich auch müssen Strafen ausgesprochen werden. Das Zweite ist, und das erlebt man auch, wenn man durch die Ukraine reist, die Menschen haben schon das Bewusstsein, und ich weiß, dass es genauso ist, dass sie auch ein Stückchen uns verteidigen. Weil was passiert denn, wenn Putin die ganze Ukraine hat? Dann kann er uns weiter bedrohen. Es fliegen inzwischen auch schon Flugzeuge über die Republik Moldau, ein neutrales Land. So viel dazu. Herr Putin kümmert sich überhaupt nicht um Neutralität, sondern dort, wo er stark ist, macht er, was er will. Und deswegen müssen wir uns klar entgegenstellen. Deswegen müssen wir auch den Menschen hier sagen, die Menschen in der Ukraine verteidigen auch unsere Freiheit. Ja, das ist schwierig, ja, das ist für uns auch teuer, das kostet Geld, aber die Alternative, dass Putin die ganze Ukraine gehört, dann wird es wirklich teuer für uns und dann wird es wirklich auch gefährlich für uns. Und deswegen müssen wir uns bei den Menschen in der Ukraine eher bedanken. Erstens, dass sie auch unsere Freiheit verteidigen. Und diejenigen, die hier sind, auch darüber haben wir heute schon gesprochen, das sind sehr viele, die sehr gut ausgebildet sind, dass sie hier auch arbeiten und auch schon dazu beitragen. Die zahlen inzwischen hier Steuern, viele. Wir sind nur zum Teil zu bürokratisch, wenn es darum geht, dass zum Beispiel Pflegerinnen und Pfleger hier auch arbeiten dürfen. Da müssen wir die Nostrifizierungen vereinfachen und dann werden wir auch sehen, dass wir auch von den Menschen, die hier sind, profitieren.
Jetzt haben wir schon über die Sanktionen gesprochen, wo Volodymyr Zelensky fordert, dass die weiterhin aufrechterhalten werden und verstärkt werden. Das andere, was er heute gefordert hat, war zusätzliche Militärhilfe. Ja. Aus den USA ist die jetzt von Präsident Biden gekommen, obwohl Präsident-elect Trump durchaus sagt, er wird das eher einfrieren. Unterdessen sagt aber Olaf Scholz in Deutschland, er verweigert die Versendung von Taurus-Raketen. Wie wirkt sich das jetzt auf? Die USA gehen in die eine Richtung, die anderen in die Richtung. Wie sehen Sie das?
Naja, da hat der Zelensky, der ja sehr nobel auch reden kann, ja schon darauf angespielt, dass im Westen halt immer wieder Wahlen sind. Ja, das ist so in Demokratien. Gott sei Dank gibt es Wahlen und wir sehen, dass der deutsche Bundeskanzler natürlich im Wahlkampf ist und das Gefühl hat, weil in Deutschland wird er ja von rechts und links attackiert, was die Ukraine betrifft. Ja, ist ja bei uns anders, aber die Rechten, die AfD, ist gegen die Unterstützung der Ukraine. Muss ich auch sagen, wenn ich im Europaparlament sitze und AfD-Abgeordnete, also die Freunde der FPÖ höre, habe ich immer das Gefühl, der Putin hat die Reden geschrieben. Ist unfassbar. Da geht es nur um, Putin hat Recht und die Ukraine soll aufgeben. Aber es gibt in Deutschland natürlich auch die Linke mit Frau Wagenknecht, die sich, die sich den Kommunismus zurückwünscht und gleichzeitig aber den autoritären Putin großartig findet. Na gut, Kommunismus ist auch autoritär. Das heißt, Scholz tut sich schwer. Das verstehe ich. Aber das habe ich auch, kann ich aus dem Europäischen Parlament auch mitbringen. Von ziemlich weit rechts, ja, also auch die sogenannte ECR-Fraktion, also dort, wo die polnischen Konservativen dazugehören, bis zu den Grünen, gibt es eine breite Mehrheit, die sagt, wir müssen natürlich die Ukraine weiter unterstützen. Wir als Österreicher unterstützen militärisch nicht, weil wir militärisch neutral sind, aber an dieser Stelle auch, wir unterstützen es ganz, ganz massiv mit sozialer Hilfe, mit Unterstützung. Über 300 Millionen wurden gesammelt. Das Geld geht direkt in die Ukraine. Da tun wir sehr viel. Ich habe gesehen, österreichische Feuerwehrautos, Rettungsautos. Wir waren mit den Apothekern ohne Grenzen dort, mit der Ärztekammer, die regelmäßig auch Unterstützung dort bietet. Die Österreicherinnen und Österreicher machen sehr viel und da kann man nur dankbar sein. Aber wie gesagt, wir haben auch etwas davon. Wir müssen uns als Gemeinschaft, als Europa sehen, dürfen uns nicht auseinander dividieren lassen. Schade, dass nicht alle Parteien mitmachen, aber wir sind da eine sehr breite Mehrheit in Österreich und in Europa.
Und dass jetzt Olaf Scholz aufgrund des Wahlkampfes in Deutschland ein bisschen restriktiver voranschreitet, Hat das nicht doch auch ein bisschen einen Impact auf andere europäische Staaten? Schließlich ist Deutschland eigentlich der wichtigste Player innerhalb der EU.
Ja, nur wenn ich mir die Umfragen anschaue, dann wird er nicht mehr allzu lang Kanzler sein. Friedrich Merz liegt deutlich vorne. Und ich fand interessant, was Friedrich Merz, also der CDU-Vorsitzende, gesagt hat, der Kanzlerkandidat der Union, hat gesagt, drehen wir es doch mal um. Sagen, der Putin droht uns immer. Sagen wir dem Herrn Putin, pass auf, du hörst auf, die Ukraine zu bombardieren. Und wenn du das nicht tust, dann werden wir die Ukraine stärker mit militärischen Gütern ausrüsten. Das finde ich eine sehr interessante Ansage. Und das wird dann hoffentlich ab Anfang März gelten.
Die FPÖ in Österreich fordert immer einen Stopp für die Unterstützungszahlungen an die Ukraine, weil wir selber in wirtschaftlich turbulenten Zeiten sind. Man könnte das Geld im eigenen Land besser gebrauchen. Wie argumentieren Sie hier dagegen?
Das sagt eine Partei, die immer wieder Regierungen zerstört hat, einfach durch Korruption. Sagt eine Partei, wo es viele Untersuchungen gibt wegen Korruption. Also das gehört, Geld gehört mir, glaube ich, ist der Slogan der FPÖ und sie meinen es für die eigenen Leute. Da gibt es sehr ernsthafte Berechnungen, wenn wir die Ukraine nicht mehr unterstützen, wenn sie also total erobert wird von Putin. Erstens werden wir sehr viel mehr Flüchtlinge bekommen. Das wird sehr viel Geld kosten. Wir werden die Leute aufnehmen müssen. Und auch werden wir noch viel mehr Geld für Verteidigung ausgeben müssen, wenn Putin 500 Kilometer vor Wien steht. Was die FPÖ macht, und ich habe es über den AfD-Kollegen, Abgeordneten gesagt, sie spielen das Playbook des Wladimir Putin. Sie werden schon wissen, warum. Und ich habe nur Vermutungen, ich darf sie ja nicht aussprechen, aber ich finde es ja wirklich absurd, wenn ich auf Twitter, wo ich noch immer bin, lese, was das russische Außenministerium sagt und dann geht man ein bisschen weiter. Und ziemlich wortgleich sagt der Herr Wilimski und andere FPÖler dasselbe. Die sind gut abgestimmt miteinander gegen Österreich. Das ist alles gegen Österreich, das hat mit patriotisch gar nichts zu tun.
Kommen wir ein bisschen in die USA. Präsident-elekte Donald Trump hat schon gesagt, er wird den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden beenden. Ich sehe schon eine leichte Regung in Ihrem Gesicht zu dieser Aussage. Viele hoffen, dass er es tatsächlich schafft. Manche sagen auch, Genie und Wahnsinn liegen nah beieinander. Vielleicht kann es Trump tatsächlich. Wie würden Sie das einschätzen?
Wo ist das Genie?
Wenn er es zusammenbringen würde.
Wenn er es zusammenbringen würde. Aber es gab angeblich ein Telefonat Trump-Putin. Putin sagt, das hat gar nicht stattgefunden. Ich weiß es natürlich nicht. Wir wissen, wie sehr Trump sich angebiedert hat an Putin schon das letzte Mal als Präsident. Wir wissen, welche Leute er ausgesucht hat jetzt für sein Kabinett, die zum Teil Putin gar nicht gefährlich finden. Jetzt frage ich mich, wie will er den Krieg beenden? Natürlich, er kann versuchen, ihn zu beenden, indem er sagt, wir liefern gar keine Waffen mehr. Das wäre eine riesige Herausforderung für die Ukraine und natürlich auch für Europa. Aber Putin zu sagen, dass er morgen nicht mehr bombardieren soll, ich freue mich, wenn er es ihm sagt und ich freue mich, wenn es Putin dann tut. Ich sehe es nur leider noch nicht.
Könnten Sie sich vorstellen, dass Trump da vielleicht ein bisschen dafür wirkt, dass der Konflikt sozusagen einfriert in eine ähnliche Situation wie in Korea?
Das ist natürlich eine Möglichkeit, nur wir wissen auch, was es bedeuten würde. Also sollte der Konflikt wirklich eingefroren sein? Und ich muss dazu immer sagen, das ist die Entscheidung der Menschen in der Ukraine, kann nicht unsere Entscheidung sein. Wenn Sie sagen, wir geben Territorium auf, wir können das nicht sagen. Die Menschen in der Ukraine können das sagen. Aber wenn Sie das machen, dann muss uns allen klar sein, was wird Putin machen? Er wird weiter aufrüsten. Er wird mehr Soldaten aus Nordkorea holen. Er wird mehr Waffen aus China holen und er wird wieder angreifen. So wie er es in Tschetschenien gemacht hat, so wie er es gegenüber Georgien macht. Er wird weiter auch die hybriden Kriege gegen uns führen. Es finden gerade, während wir hier sitzen, wieder massive Cyberangriffe auf österreichische Institutionen, auf europäische Institutionen statt. Das heißt, das gibt es ja alles. Ich habe vor kurzem, es geht ein bisschen weit weg vom Thema, aber letztlich ist es dasselbe, mit einem Journalisten aus Nigeria telefoniert, der mir genau erklärt hat, wie Russen in Nigeria versuchen, möglichst viele Flüchtlinge zusammenzufangen. Die bringen sie dann nach Niger und von dort werden sie nach Libyen gebracht und irgendwie auf ein Boot gesetzt, einfach möglichst viele Flüchtlinge schicken, um Europa zu destabilisieren. Entweder wir verstehen, dass Putin uns destabilisieren will, und halten alle zusammen in Europa und wir wehren uns gemeinsam auf allen Ebenen oder wir liefern uns ihm aus. Die FPÖ will, dass wir uns ausliefern. Ich werde kämpfen dafür, solange ich kann, dass wir ein starkes, einiges Europa sind und uns von diesem Diktator weder einschüchtern lassen, noch unsere liberale Demokratie mit allen ihren Fehlern, die sie hat, mit allen ihren Schwierigkeiten, die sie hat. Aber das lassen wir uns nicht wegnehmen und von dem schon gar nicht. Dem KGB-Mann, der nichts anderes kann als Leute umbringen, von dem lassen wir uns nichts gefallen.
Ich würde noch gerne ein bisschen beim Verhältnis zwischen Trump und Putin bleiben. In der Vergangenheit, in der ersten Präsidentschaft von Trump, konnten die beiden miteinander. Putin spricht Trump auch immer wieder Anerkennung aus, wenn er unter anderem seinen Mutpreis, dass er angeschossen worden ist und sich davon nicht zurückhalten hat lassen. Wie wird denn dieses Verhältnis jetzt ausschauen? Trump kündigt Zölle für chinesische Waren in Höhe von bis zu 60%. Russland hofiert aber derzeit die Chinesen. Da muss doch das Verhältnis zwischen Trump und Putin auch ein wenig eine neue Richtung bekommen.
Sie sagen es ja selbst nicht, also dass alles, was Trump sagt, zum Teil logisch nicht nachvollziehbar ist. Wir wissen, dass im russischen Fernsehen schon vor der Wahl in den USA er gepriesen wurde, dass er nachher gepriesen wurde, dass man ihn sich gewünscht hat. Kann man sich überlegen, warum das so ist. Wer weiß, was die über Trump wissen. Aber dass Trumps Politik nicht logisch ist, das sehen wir natürlich auch, während Putin immer einen Plan hat. Und wie sich das dann ausgehen wird, weiß ich auch nicht. Wir als Europäer müssen nur wissen, dass wir uns in beide Richtungen klar aufstellen müssen. Gegenüber Trump, der ja gesagt hat, dass er auch gegenüber Europa starke Zölle haben will. Und dass er gesagt hat, Putin soll sich nehmen, was er will. Wenn die nicht zahlen, hat Trump gesagt. Und wir müssen uns noch mehr natürlich gegenüber Putin aufstellen, aber auch China klar machen. Siehe die Unterstützung von chinesischen Autos, dass wir einen fairen Welthandel wollen. Ja? Es muss uns klar sein, wir leben in einer globalisierten Welt. Der Handel funktioniert mal so, aber er findet statt. Und da muss uns klar sein, dass wir faire Bedingungen wollen. Wir in Europa wollen das so. Da gibt es auch klare Vorstellungen der Europäischen Union. Und wenn es die anderen nicht wollen, dann müssen wir stark genug sein, um uns durchzusetzen.
Ich komme jetzt ein bisschen zurück auf den geografischen Konflikt vor Ort, an die Frontlinie. Ja. Ganz konkret geht es mir jetzt darum, wie Sie es denn einschätzen, wie stark das militärische Pouvoir von den beiden Ländern ist, sowohl von Russland als auch von der Ukraine. Und damit meine ich nicht nur die Unterstützung in Form von Waffen, die zum Beispiel die Ukraine braucht, sondern vor allen Dingen die Manpower. Russland hat jetzt gerade Tausende, Zehntausende Soldaten aus Nordkorea angefordert und auch die Ukraine steht vor dem Problem, dass sie nicht ihre gesamte Demografie untergraben kann und lauter junge Burschen als Kanonenfutter verwendet, wenn ich das so sagen darf. Wie bewerten Sie hier also die Stärken oder Schwächen der beiden Länder?
Also Stärke, Schwäche. Ein Punkt ist natürlich, dass Putin überhaupt keine Rücksicht auf seine Soldaten nimmt, dem das gleichgültig ist, wenn wieder Menschen sterben und dann holt halt welche aus Korea nach, während die Ukraine ist eine Demokratie und Zelensky muss natürlich darauf achten, dass jedes Mal, wenn Menschen sterben und wenn das auch bekannt wird, dass das auch in der Öffentlichkeit etwas auslöst. Also er muss viel vorsichtiger agieren. Deswegen ist auch wichtig, dass die Ukraine die Möglichkeit hat, Truppenstützpunkte bzw. auch Waffenstützpunkte in Russland zu bombardieren, um dort etwas zu zerstören, um nicht so stark angegriffen zu werden. Aber wie gesagt, die Möglichkeit allein aus Korea Truppen zu holen, ist ja etwas, woran wir noch vor einem Jahr auch nicht gedacht hätten. Und auch das verändert ja auch global etwas, weil für Kim Jong-un ist es ja auch gleichgültig, ob ein paar Tote mehr oder weniger, da regt sich ja bei diesen Menschen ja leider nichts. Aber er kann jetzt ausprobieren, wie kämpft man und wie kämpfen seine Leute und mit welchen Waffen sie kämpfen. Das heißt, er übt quasi in Europa einen Krieg gegen Südkorea. Auch das verschärft die internationale Lage natürlich. Und dann noch etwas, natürlich, wie wir aus der Ukraine wissen, da kämpfen auch viele Frauen. Also das ist auch etwas, wo man sieht, dass die Ukraine sich verteidigt und einfach, die wollen in Frieden leben. Oder wie sie mir immer sagen, wir wollen nicht Putins Sklaven sein, während Putin einfach einen Angriffskrieg ohne Rücksicht auf Verluste führt. Und zwar egal, ob das Verluste in seinem Land sind oder in dem Land, das er erobern will, wo er sagt, das ist Novorossija, ja, also das neue Russland. Er zerstört ja das Land, von dem er behauptet, dass es ihm gehört. Daran sieht man ja auch wieder den Irrsinn dieses Mannes.
Wir merken schon, das Gespräch bringt uns immer mehr zu den individuellen Schicksalen der Menschen hin. Sie waren, glaube ich, wenn ich richtig zugehört habe, insgesamt viermal in der Ukraine innerhalb dieser letzten 1000 Tage. Was waren da für Sie Erlebnisse, die Sie persönlich besonders geprägt haben oder die Sie veranlasst haben? Weil ich glaube, Sie sind tatsächlich einer der österreichischen Politiker, die am stärksten für die Ukraine einstehen. Insofern, was waren da die Erlebnisse, wo Sie gesagt haben, das hat bei mir auch emotional was ausgelöst, wo ich gesagt habe, das ist nicht nur eine Politik innerhalb der EU, innerhalb von Österreich, sondern geht es um Menschen. Was war das?
Also ich bin Jahrgang 1955, also ich sage immer die glücklichste Generation, die in Österreich aufgewachsen ist, weil wir kennen Krieg aus Erzählungen von unseren Eltern und Großeltern und wir kennen es natürlich auch aus dem zerfallenden Jugoslawien von den Menschen, die hergekommen sind oder wenn wir dort waren. Aber das ist unser Eindruck von Krieg. Was ich dort gesehen habe, ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich das selbst erlebe. Und vor allem, was wir wirklich gesehen haben, ist, dass es einfach Terror ist, wenn vor allem Schulen, Kindergärten, Universitäten, also wir waren in Kharkiv im Dezember 22, zu einem Zeitpunkt, wo Kharkiv wieder zurückerobert war von den Ukrainern, aber wir haben gesehen, diese vielen zerstörten Universitäten, Schulen und Kindergärten. Wir waren einmal in Odessa im Sommer des Vorjahres und sind von dort nach Mykolaiv gefahren und von dort noch ein Stück östlich. Und dort waren ganze Landstriche, wo man dann in ein kleines Dorf gekommen ist, alles zerstört. Und das sind so Dinge, wo kommen einem die Tränen, wo wir dann mit einem Lehrer gesprochen haben vor einem zerstörten Gebäude. Er sagt, das war mal meine Schule, ich kann meine Kinder nicht mehr unterrichten. Die Fotos, die wir sehen, dass Kinder auch in Kiew in die U-Bahn zum Unterricht müssen. Wir hatten vor kurzem im Europäischen Parlament auch eine Tagung mit Organisationen, wo es darum geht, dass allein im ersten Jahr 18.000 Kinder ungefähr entführt wurden. Sehr viele von denen sind namentlich bekannt und auch aufgelistet. Und das soll ja dem Internationalen Strafgerichtshof übergeben werden. Das heißt, Kinder werden bewusst entführt, um aus ihnen Russen zu machen. Ja? Das ist etwas, das wird ein Teil von Genozid ist, wenn man Kinder entführt in ein anderes Land und sie grundsätzlich verändert. Und ein Thema war dort auch von einer Psychologin, dass natürlich die Traumata, die diese Kinder, auch wenn sie weiter in der Ukraine leben und wenn sie weiter nicht getötet werden und ihre Familie nicht getötet wird, aber die Traumata, dass man in der Nacht aufwacht und schon wieder in den Keller muss, das ist etwas, wo ich dann auch immer das hier sage, bitte berücksichtigen wir das. Ja? Ich gehe schlafen und weiß, meine Tochter schläft zwei Zimmer weiter und wird in der Früh aufwachen und hoffentlich lustig sein. Ja? Ich weiß, dass sie leben wird. Und als Eltern in der Ukraine weißt du nicht, was ist mit den Kindern? Und wir haben Fälle, wo die Eltern in der Früh aufwachen, das Haus ist bombardiert und die Kinder sind tot. Und da wundere ich mich dann, mit welcher Kälte dann andere darüber reden, dass man die doch sich nicht mehr um die Ukraine kümmern soll. Ich glaube, wir müssen wirklich dankbar sein. Ich bin jedenfalls sehr dankbar, dass ich hier im Frieden aufgewachsen bin. Ich bin dankbar dafür, dass die Flüchtlinge, die aus dem ehemaligen Jugoslawien gekommen sind, hier leben und auch zum Teil noch traumatisiert sind vom Krieg. Und es muss uns klar sein, wenn der Krieg hoffentlich bald vorbei ist, für diese Menschen ist das möglicherweise ein lebenslanges Trauma.
Volodymyr Zelensky hat heute auch im Rahmen seiner Rede davon gesprochen, dass er hofft, dass 2025 das Jahr des Friedens für die Ukraine sein wird, dass dieser Frieden nicht ohne Preis kommt, dass es ihm bewusst, was glauben Sie, könnte einen Frieden oder Friedensverhandlungen in der Ukraine tatsächlich einläuten. Was müsste Zelensky aufs Spielbrett legen, damit Putin möglicherweise zustimmt? Wie könnte ein Beginn von Friedensverhandlungen aussehen?
Also wir werden sehen, was Trump wirklich macht. Also ob Trump Putin so weit bringt, dass er einfach nicht, dass er mal das Morden stoppt und die Raketen stoppt. Und das wäre zumindest eine Grundlage. Mhm. Es muss uns nur klar sein, wenn es, wie auch immer, dieser Friedensschluss aussieht, dann wird sich die Ukraine so stark bewaffnen müssen, weil das Putin nicht mehr irgendwelche Pläne hat, noch einmal anzugreifen, ist undenkbar. Natürlich wird er die Pläne haben. Das heißt, selbst wenn ein Frieden kommt, dann wird das eine sehr gut bewaffnete Ukraine sein müssen, um sich dann gegen Putin zu wehren. Es ist ja, muss man auch immer betonen, ein paar Jahrzehnte zurückgehen, als die Ukraine selbstständig wurde, hat sie dafür ja alle Atomwaffen hergegeben. Mhm. Russland hat garantiert, neben anderen Mächten, es wurde garantiert, du hast deine Grenzen, das ist die Ukraine und dafür gibst du die Atomwaffen her. Jetzt kann man sagen, aus heutiger Sicht, gut, dass sie das nicht mehr haben, allein die Gefahr, die bestünde, wenn beide Atomwaffen hätten, klar. Nur Putin hat weiter Atomwaffen, er droht weiter damit, also muss die Ukraine zumindest alles tun, um sich für einen weiteren Angriff, den es möglicherweise gäbe, verteidigen zu können.
Herr Brandstätter, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, ja, eine kleine Frage noch am Ende, ja, aber um eine rasche, kurze Antwort, wenn ich bitten darf. Wie empfinden Sie das, dass das österreichische Parlament nach einer Diskussion jetzt nicht in den Farben der Ukraine bestrahlt wird? Ist das eine Entscheidung, die man mit der Neutralität rechtfertigen kann, oder hätten Sie sich's gewünscht?
Ja, natürlich hätte ich es mir gewünscht. Der Präsident Wolfgang Sobotka war sicher ein Vertreter der Neutralität. An dieser Stelle danke an Wolfgang Sobotka, als wir von der ersten Reise zurückgekommen sind. Habe ich gesagt, lieber Wolfgang, du bekommst da einen Bericht und ich melde die nächste Reise an. Und er hat gesagt, die ist schon genehmigt. Das heißt, er hat das immer unterstützt. Er ist selbst auch einmal in die Ukraine gefahren, durfte dort vor dem Parlament reden und war bei Selenskyj. Und für ihn war es eine Selbstverständlichkeit, die Unterstützung der Ukraine. Dass das der derzeitige Präsident nicht macht, ist traurig.
Herr Brandstätter, herzlichen Dank für Ihre Infos, für Ihre Einsichten und Ansichten. War ein wirklich interessantes Gespräch. Ich habe es gerne mit Ihnen geführt. Ich hoffe, Sie zu Hause haben es auch genossen zuzuhören und machen sich jetzt ebenfalls Ihre ganz eigenen Gedanken zu diesem Thema und mit der Hoffnung auf ein bisschen Frieden, das vielleicht tatsächlich schon bald in diese Region kommt, darf ich mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden.